Ja, schön, dass ihr hier seid, dass ihr euch aufgemacht habt, der Einladung von unserem König, von dem wir gerade gesungen haben, ich sag mal, gefolgt seid. Und wie Marc das am Anfang sagte, dass wir hier Gemeinschaft haben, dass wir gemeinsam hier sein können, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Das Ganze geht natürlich immer nur, weil wir, ich sag mal, auch gemeinsam unterwegs sind. Wir haben jetzt gerade so ein paar Leute gesehen, die man so hier wahrnimmt vorne auf der Bühne, aber ganz viel funktioniert nur, weil wir ja mit einem Team, mit Menschen unterwegs sind, die an einem Strang ziehen. Und vieles funktioniert hier nur, auch heute Morgen, weil du hier bist, die wir gar nicht sehen. Ja, da sind gerade drüben Leute, die machen Kinderkirche. Und manche können das nutzen und sagen, ich kann hier sein, weil meine Kinder drüben sind. Und andere sind hier, dass man gut reinkommt, begrüßt werden, Listen abhaken und der Raum ist vorher geheizt und so weiter. Und wir sind als Einheit unterwegs. Aber wie Marc das am Anfang schon sagte, gibt es Dinge, die wir sehen und ich möchte eigentlich heute mit uns darüber reden, warum Einheit so wichtig ist und was das mit unseren Haltungen, mit unseren Einstellungen zu tun hat und wo wir uns weiterentwickeln können. Das Thema heißt Eins sein, die Einheit der Gemeinde und das ist jetzt die zweite Predigt zu dem Thema und in der ersten ging es eigentlich so um einen Kernsatz, der die ganze Zeit so darüber war und den habe ich uns heute nochmal mitgebracht. Ich bitte aber, also Jesus betet zu Gott und er sagt in Johannes 17, er betet zu Gott und sagt, ich bitte nicht für diese allein, damit spricht er seine Jünger an oder spricht er über die Jünger, er spricht zu Gott, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also über die Laufe der Jahre, alle, die Christen sind, für die bittet Jesus dort. Und worum bittet er? Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Und auf dass sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus bittet hier Gott darum, dass die Menschen eine Einheit bilden. Und er sagt, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins sein, und er macht es wiederholt, ist gleich wie wir eins sind. Jesus in dem Moment als Mensch auf der Erde, gleichzeitig Gott und sein Vater im Himmel. Und es geht weiter, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und wir haben uns letzte Mal angeschaut, dass diese Einheit eigentlich da ist. Sie ist von Gott geschenkt. Sie ist uns bereits gegeben und wir haben in Epheser nachgeschaut, das ist der zweite Vers, den ich vom letzten Mal noch wiederhole, dass es eigentlich unser Job ist, wo Paulus sagt, Epheser 4, Vers 3, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und wir haben uns letztes Mal schon verschiedene Haltungen angeguckt, die uns helfen, dieses zu bewahren. Wir müssen nicht krampfhaft Einheit herstellen. Das hat bereits Gott und Jesus für uns erledigt. Wir sind durch den Geist miteinander verbunden. Aber die Herausforderung ist, Einheit zu bewahren. Und vor allen Dingen, weil wir ja auch sehr unterschiedlich sind. Und das ist gut so. Das ist Gottes Plan. Und wir sind in einer Zeit unterwegs, wo es auch gar nicht so einfach ist, Einheit zu bewahren. Es gibt viele Themen, die sehr herausfordernd gerade sind. Ich brauche nur in meiner Nachrichten-App gucken. Es sind ganz spannende Themen. Ich sag mal, nehmen wir das Thema Klima, letztes Mal als Beispiel genannt. Sehr komplex, riesige unterschiedliche Meinungen. Das Thema Umgang miteinander. Viele politische Fragen und in Kirchen und Gemeinden kommen noch die theologischen Fragen dazu. Und wir sind einzigartig geschaffen von Gott und gleichzeitig werden wir herausgefordert, eins zu sein, Einheit zu sein. Und wir schauen jetzt einfach in diesem heutigen Teil uns noch ein paar Stellen aus Epheser an, die Paulus uns mitgibt, als Hilfestellung, als Anleitung, als Unterstützung, um diese Einheit zu bewahren. Wir fangen an in Epheser 4, Vers 25. Paulus schreibt an die Epheser, und das war damals noch eine sehr junge Gemeinde, und gibt ihnen einfach ein paar ja, ganz wichtige Grundlagen mit. Und die gelten auch viele immer noch für uns heute. Manche mehr, manche weniger. Wir schauen uns das an. Epheser 4, 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Und da kommt auch direkt die Begründung. Wir sind doch Glieder, Teile eines Leibes, eines Körpers. Und das erste Thema ist eigentlich, dass wir, wie letztes Mal viel über eifrig geguckt, heute eifrig die Lüge ablegen und stattdessen die Wahrheit suchen. Jetzt ist es ja so, dass wir als Christen, glaube ich, brauche ich da jetzt nicht so ganz viel zu sagen. Das Thema Lüge ist uns irgendwie bekannt. Ne? Das soll man nicht tun. Das ist auch ein Teil unserer Werteethik. Ich will gar nicht so sehr auf das Thema Lügen eingehen, sondern was es bedeutet, einander oder dem Nächsten die Wahrheit zu reden. Jesus selbst sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also einmal ist die Wahrheit eine Person, Jesus Christus selbst. Aber hier geht es ja um Beziehungen, um unser Untereinander. Und vielleicht hast du mal einen Streit von Kindern oder anderen Menschen mitgekriegt und dann fragst du, was ist denn da passiert? Und dann sagt der eine, das ist passiert und der andere, das ist passiert. Jeder hat für sich eine völlig eigene Wahrheit. Du denkst, hä, sprechen die von einem eigenen, von dem gleichen Thema? Also bei unseren Söhnen ist das schon mal so. Dann geht man als Eltern zwischen, weil die sich immer irgendwas streiten. Und dann erzählt der eine das und der andere das. Und ich denke, über was reden wir hier eigentlich? Völlig unterschiedliche Wahrnehmungsempfindungen. Und hier im Kontext geht es ja darum, dass wir einander die Wahrheit reden. Und der Grundtenor für Beziehungen ist Vertrauen. Ich glaube, dass wir miteinander eine Grundbasis von Vertrauen brauchen, um überhaupt ehrlich miteinander und wahrheitsgemäß unterwegs zu sein. Ich meine jetzt nicht, wenn ich sage, dass mein Auto blau ist. Natürlich ist das wahr. Gut, da könnte der Kritiker sagen, ist blau metallic. Aber vom Grundsatz her meine ich eher, dass wir einander uns in Wahrheit ergänzen. Das ist nicht immer so einfach, weil dieses Vertrauen ein Grundwert für Beziehungen ist. Manchmal tut die Wahrheit auch etwas weh. Wir wollen sie vielleicht gar nicht hören, wenn jemand ehrlich zu uns ist. Und Lüge, brauchen wir nicht viel weiter darauf eingehen, Lüge zerstört Beziehungen. Zerstört jegliche Form von Beziehung, sei es in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft oder in einer Gruppe von Menschen. Also von daher wollen wir nicht viel über das Thema Lügen sprechen. Aber die Frage ist, was tut uns, oder warum ist das so wichtig? Was hat das mit dem Leib, mit dem Körper zu tun, was hier erklärt wird. Ich stehe hier vorne, ihr sitzt gerade, guckt mal so an euch runter, schaut mal euren Körper an. Das ist irgendwie toll, finde ich. Wenn ihr gleich aufsteht, müsst ihr nicht erst ein Skript schreiben. Ihr könnt einfach aufstehen und ihr fallt nicht um. Und ihr könnt eure Hand nehmen und irgendwas anfassen, zum Beispiel eine Maske auftun oder eine Kaffeetasse nehmen oder jemanden begrüßen oder jemanden umarmen oder was auch immer. Das funktioniert, weil der Körper miteinander kommuniziert. Und ich finde dieses Bild so stark, wenn Paulus hier schreibt, dass wir als Christen wie ein Leib sind. Oft ist es der Vater und Gott und Kind oder der Hirte und die Schafe und gute Weinstock und Reben ist schon gut, aber dieses Bild eines Körpers finde ich irgendwie ein ganz, ganz starkes Bild. Und ich will mal ein Beispiel nehmen, was es eben ist, wenn die Kommunikation im Körper nicht so funktioniert. Du willst gleich heute Nachmittag in den Keller gehen zu Hause, ja? Was weiß ich, irgendwas besorgen. Jetzt haben wir ja ein bisschen Winter draußen und stellt euch mal vor, die Nase, nehmen wir einfach mal als Beispiel, die ist jetzt erkältet. Eine ganz normale Erkältung, ohne Tests und alles, einfach nur eine Erkältung. Und die riecht gerade nicht, die kann gerade nicht mit dem Körper kommunizieren. Jetzt gehst du in den Keller und du riechst nicht, dass da Gas ausgetreten ist in der Heizung. Das heißt, du kriegst gerade nicht die Rückmeldung von deiner Nase, Achtung, Gefahr. Wenn die Nase nicht blockiert wird, würde sie uns sagen, Achtung, hier stimmt was nicht. Jetzt wäre es nicht so eine gute Idee, eine Kerze anzuzünden, dir eine zu rauchen oder eine Bohrmaschine anzumachen, weil dann wird nicht nur die Nase zerstört, sondern der ganze Körper fliegt dir um die Ohren. Weil ein einziges Körperteil in dem Fall blockiert ist. Und wie ist das jetzt in unseren Beziehungen? Was bedeutet das? Wie können wir damit umgehen? Was sind Blockaden vielleicht bei uns am Körper? Verletzungen, Stolz, Minderwertigkeit, Überheblichkeit. Sind das vielleicht schon mal Themen, die uns schwierig oder die uns schwer machen, einander ehrlich zu sein oder Wahrheit zu sprechen? Dann gibt es auch Leute, die können das super gut, dann geht das schon mal ein bisschen ruppig zu. Aber die Frage ist für mich der Wert des Vertrauens, der da drunter liegt. Und es geht bei diesem Bibelvers um Nachfolge, es geht um Jüngerschaft. Paulus sagt das nicht einfach nur so, nach dem Motto, ist ganz gut, wenn man ehrlich ist. Nein, es geht darum, dass wir uns auch als Christen ergänzen wie dieser Körper. Jetzt ist die Frage, was für Erfahrungen wir so gemacht haben im Leben, wenn Menschen in Liebe auch noch Wahrheit sagen. Ich spreche mal so zu uns, die vielleicht langchristlich sozialisiert sind. Es sind ja verschiedene Menschen im Raum. Vielleicht kennst du das noch so, da kommt dann jemand nach so einem Gottesdienst auf dich zu, meistens ein älterer Bruder, eine ältere Schwester, die in Liebe dir doch vielleicht erklärt, dass die Klamotten nicht richtig sind, deine Haltung beim Beten oder beim Lobpreis nicht so gut war. Und du fühlst dich anschließend nicht unbedingt besser, sondern schlechter. Oder in der Familie. Ich habe total gerne als Kind Apfelsaft getrunken. Meine Oma war der Überzeugung, dass man davon nicht wächst. So, wenn ich mich jetzt angucke, denke ich, hat sie recht gehabt. Aber in dem Moment als Kind hat mich das getroffen. Wenn die Oma sagte, du trinkst zu viel Apfelsaft, du wächst davon nicht. Das war ihre Wahrheit. Ne? Je nachdem, vielleicht bist du auch schon mal manipuliert worden. Dir will jemand etwas sagen und eigentlich an seine eigene Agenda durchdrücken. Oder Generalabrechnung ist auch schon mal schön. Wo ich dich gerade sehe, ich wollte dir sowieso schon mal. In Liebe, bam, 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 bam. Vielleicht kennt ihr das aus Familien, aus euren Gemeinden, auch aus dieser Gemeinde. Es ist, glaube ich, grundsätzlich besser geworden, aber das hat uns auch irgendwie geprägt. Und die Frage ist, welche Rahmenbedingungen brauchen wir, um gut miteinander umzugehen? Und ich glaube, was auch wir hieraus ableiten können, ist, das hat Jesus so als Vorbild genommen. Was braucht jeder Mensch, damit wir miteinander vernünftig umgehen können? Ich brauche das Gefühl, dass ich wertgeschätzt bin. Ich brauche das Gefühl, dass derjenige, der gegenüber ist, oder dass ich, wenn ich mit einem im Gespräch bin, ich mich sicher fühle. Dass, was ich sage, nicht lächerlich gemacht wird. Das, was ich denke, dass er vielleicht mein Denken an wenigstens versucht zu verstehen. Also Wertschätzung, Sicherheit und auch irgendwo das Thema etwas verstanden werden. Ich glaube, das hilft uns sehr, dass wir einander mit ehrlich umgehen können und Wahrheit sagen können. Die Frage ist, lasse ich es zu, jemanden in mein Leben zu sprechen? Paulus fordert uns auf, dass wir einander wahr umgehen sollen. Und ich muss es natürlich auch irgendwie annehmen und das macht einfach Sinn, dass ich eine Beziehung führe oder versuche zu leben, wo dieses Vertrauen da ist. Ich habe euch mal so ein kleines Bild mitgebracht. Das kennen viele, sogenannte Eisbergmodelle, kann man auf tausend Sachen anwenden. Aber ich finde, für dieses Thema ist das ganz hilfreich. Wenn wir Wahrheit reden, sind wir oft in der Sache unterwegs. Es geht dann darum, warum, was jemand sagt, wie sich jemand verhält. Und ganz oft gucken wir nicht da tiefer. Wir sind aber Menschen von Gott gemacht, wir haben Emotionen. Es kann Freude sein, es kann Zuversicht sein, das kann aber auch mal Trauer oder Wut oder Angst sein. Aber dieses Wie ist die Frage, wie geht es jemandem? Noch weiter unten sind oft die Bedürfnisse. In welchem Umfeld bin ich los? Brauche ich vielleicht gerade Ruhe? Brauche ich Menschen, die mir Zuspruch machen? Brauche ich irgendwie ein Freiheitsliebend? Und wir sind so oft auf der Sachebene unterwegs. Und wenn wir hier diesen Vers von Paulus für uns annehmen, glaube ich, hilft es uns immer wieder klar zu machen, wir sind Menschen mit Emotionen, wir sind Menschen mit Bedürfnissen. Und wir müssen eine Vertrautheit haben, damit wir überhaupt diese Aufforderung, diese Empfehlung von Paulus nachvollziehen können und umsetzen können. Und eine weitere praktische Anwendung, um einander ehrlich zu sein, Wahrheit zu sprechen, mal eine Frage an euch. Als ihr heute Morgen aufgestanden seid, wer von euch hat in den Spiegel irgendwann mal geguckt, bevor so zwischen Aufstehen und hier? Wir reden über Lüge und Wahrheit reden, ja? Okay, ich frage jetzt nicht die Gegenfrage, aber ich frage mal jemanden, wie lange steht man so ungefähr vom Spiegel? Jetzt wird's heikel. Aber sag mal so eine Zahl, wie lange der normale, gesunde, nicht übertrieben, eitlere Mensch, wie lange steht der morgens vor dem Spiegel? Ruft mal eine Zahl rein. 10 Minuten, 5 Sekunden, 2 Minuten. Also wir haben eine gewisse Bandbreite. Man könnte jetzt sagen, dem einen würde es besser tun, mal länger davor zu stehen und dem anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich sag mal jetzt 5 Minuten, 2 Sekunden, 5 Minuten, sagen wir mal, ja? Im Schnitt 5 Minuten. Nathalie, ein bisschen länger. Jetzt, wenn wir in den Spiegel gucken, sehen wir uns 5 Minuten am Tag. Vielleicht ein bisschen länger, wenn wir schminken oder rasieren oder so. Das heißt, während ich hier gleich fertig bin, habt ihr mich länger gesehen, als ich mich die ganze Woche. Narzissten ausgenommen. Aber wir sehen uns eigentlich sehr, sehr selten. Und andere sehen uns viel, viel mehr. Und das ist auch gut so. Und da bin ich wieder in dem Bild des Körpers, des Leibes, der auf Ergänzung angelegt ist. Wir sind als Menschen auf Ergänzung angelegt. Und wir sehen den anderen viel, viel mehr als uns selbst. Und wir können das als Unterstützung nehmen, dass wir uns einander weiterbringen. Es geht mir nicht um Kritisieren. Es geht mir darum, dass wir uns einander wertschätzen und einander gut tun, damit wir mehr von dieser Einheit partizipieren. Und das ist für mich, was ich hier unter Nachfolge verstehe, unter Jüngerschaft. Menschen erlauben, aus meinem Umfeld ehrlich mit mir zu sein. Ich habe einen Schluck hier, Picheln. Ich habe Menschen in meinem Leben erlaubt, dass sie diese Wahrheit aussprechen dürfen über mich, wirklich ehrlich zu mir sein, weil ich weiß, ich bin da wertgeschätzt, weil ich weiß, ich kann da ehrlich sein und weil ich weiß, dass ich mal ein Vertrauen da ist und ich etwas verstanden werde. Und es tut so gut, wenn Menschen es ehrlich mit dir meinen. Nicht, weil sie ihre Hidden Agenda verfolgen wollen, sondern weil sie dich weiterentwickeln wollen. Und das möchte ich uns einfach Mut zu machen, dass wir da offen und ehrlicher miteinander umgehen, unsere alten Prägungen mal ablegen und Menschen uns suchen, die unser Leben reden dürfen. Oder vielleicht bist du jemand, der sich bereit erklärt und sagt, hör mal, wenn du möchtest, begleite ich dich einfach mal. Es gibt nämlich so einen blinden Fleck, den sehen oft nur die anderen und wir nicht. Es ist aber super, wenn wir uns da eben ein wenig ergänzen. Das Bild des Körpers, finde ich, der aus vielen Teilen zusammengesetzt ist, macht das richtig gut deutlich. Das war der längste Punkt. Zweitens, wir gehen weiter in Epheser. Eifrig den Zorn beherrschen, habe ich das mal überschrieben. Und da steht ein paar Verse weiter. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Der Spruch ist, wenn man ein bisschen länger christlich unterwegs ist, noch bekannt. Und dann kommt aber der nächste Teil. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Gerade haben wir über Beziehungen und Vertrauen und Wertschätzung gesprochen. Aber es bleibt nicht aus, dass wir uns verletzt werden. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, werden wir irgendwann verletzt. Vielleicht verletzten wir auch andere Menschen. Wenn neue Menschen hier zu K3 kommen und sagen, hör mal, ich möchte mehr über die Gemeinde wissen, stellen wir an so einem Abend so unsere Geschichte und unsere Ziele, Aufgaben vor, wie das so funktioniert. Und da ist eine Folie immer bei, wo wir einfach sagen, hör mal, es ist völlig normal, wenn du irgendwo neu ankommst oder jemand anderen, einen einzelnen Menschen kennenlernst, macht es Sinn, sich darauf vorzubereiten, dass diese Honeymoon-Phase, nenne ich sie mal, dieses alles ist nett und schön, irgendwann ein wenig ins Wanken kommt. Es kommt jemand, der dich verletzt, der macht das nicht extra. Der sagt vielleicht nur ein unbedachtes Wort. Oder du selber nimmst jemanden nicht wahr und er fühlt sich übergangen, übersehen. Und das führt dazu, dass wir auch schon mal zornig werden können. Ich meine jetzt nicht nur dieses Wutausbruch, wo jeder das sieht, aber ich kann inner mir einen Zorn entstehen lassen. Und wenn das auch noch ein paar Mal passiert oder ich verletzt werde, ist das eine sehr ungesunde Entwicklung. Und Paulus sagt hier, legt den Zorn ab. Zorn ist keine Sünde. Jesus war zornig. Es gibt ganz viele Bibelstellen im Neuen Testament und natürlich im Alten Testament, wo Gott enttäuscht war und wo Gott zornig wurde. Das heißt, erstmal können wir es annehmen, das Gefühl des Zornes, wenn er mal da ist. Aber die Herausforderung ist, wie gehen wir damit um? Ich kann zu meinem Gott gehen, der das alles versteht und es bei seinem Kreuz ablegen und sagen, er hat es für mich vergeben, den Weg der Vergebung gehen. Weil die andere hat es vielleicht gar nicht gemerkt, dass sie mich verletzt hat. Oder eben Vers 27, das ist aber eine subtile Geschichte, die merken wir oft, wenn es zu spät ist. Ich lasse dem Zorn Raum und dadurch gewinnt der Teufel Raum in meinem Leben. Was bedeutet das? Sind wir jetzt besessen? Nein, das meine ich nicht. Aber aus Zorn wird vielleicht Bitterkeit. Es geht unbewusst dieses Auge um Auge. Der hat mir was gesagt, ich sag was. Oder hintenrum, ne? Mal eben mit den 3, 4 Leuten über denjenigen reden. Weil mir das wieder in eine für mich bessere Position meint, mich zu bringen. Und Paulus sagt hier, legt das ab und lasst dem Teufel keinen Raum. Und die Herausforderung ist, das ist wichtig, ich bin für den Umgang mit meinem Zorn verantwortlich, mit meinen Gefühlen verantwortlich, kein anderer. Hier werden wir aufgefordert, dass wir ihn ablegen sollen, nicht der andere soll mir den wegnehmen. Oder es verschwindet schon irgendwie. Nein, wir sind aktiv herausgefordert. Und das ist auch ein wichtiger Teil unserer Haltung, um Einheit zu haben. Ich bin vielleicht zornig über Aussagen und Verhalten eines anderen, aber es liegt an mir, diesen Zorn abzulegen, zu Jesus zu gehen, der es vorgemacht hat, uns zu vergeben. Und wir können das genauso tun. Und eben nicht die Bitterkeit oder das zu längerer Wut oder zu Verletzungen führen lassen. Und am einfachsten geht das, wenn wir einfach Jesus im Mittelpunkt unseres Lebens haben. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir als Gemeinde uns darauf immer wieder klar machen, wir haben viele Unterschiedlichkeiten. Wir haben auch unterschiedliche Sichtweisen. Aber Jesus ist hier das Zentrum. Er ist der Boss. Und an ihm orientieren wir uns. Von ihm können wir das lernen. Und an ihm wollen wir auch wachsen, dass wir gemeinsam zusammenstehen und an unseren Haltungen arbeiten. Dritter Punkt. Da wird es wieder ein bisschen positiver. Eifrig einander ermutigen. Wir gehen zwei Verse weiter, Epheser 4, 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Da sind schon tolle Wörter drin. Eine Wohltat, hilfreich, ermutigend, ein gutes Wort haben. Denk mal ganz kurz drüber nach. Wann hat in der letzten Zeit jemand zu dir ein gutes Wort gehabt? Dich aufgebaut, dich aufgerichtet, dich ermuntert? Mal ganz kurz überlegen. Wann hast du jemanden aufgebaut, ermuntert oder unterstützt? Was macht sowas mit uns? Wenn wir aufgebaut werden, ermuntert werden, wir müssen gar nicht erst unten sein. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo es schlecht ging, wo viele äußere Einflüsse da waren, wo Krankheit in unser Leben kam. Und dann fand ich es immer schwierig, wenn Menschen gut gemeinte, fromme Ratschläge hatten. Aber die Menschen, die sagen, was braucht ihr? Wir sind einfach mal für dich da, wir hören zu oder halten einfach mal die Klappe. Und dann das richtige Wort im richtigen Moment, das ist so wohltuend, das baut uns einander auf und das hilft, dass wir gemeinsam auch durch schwierige Phasen kommen können. Was passiert dabei? Es stärkt, es baut uns auf, es ermutigt, es tröstet. Und ich finde das enorm wichtig, dass uns Paulus hier nochmal daran erinnert, dass wir einander ermutigen sollen, weil es eine Wohltat ist. Es gibt ja so die Prägung, die kenne ich aus Jobs früher, nicht geimpft, nicht geschimpft ist gelobt genug. Ja? Und das ist eine Herausforderung, eine negative. Und wie wäre es, wenn wir es schaffen, andere dabei erwischen, wenn sie Gutes tun? Andere dabei beobachten und einfach mal, ich nenne das mal, ein Kompliment ist ein Geschenk des Wortes. Das kostet uns eigentlich nicht viel. Das tut uns nicht weh. Ich muss nur mal ein bisschen schauen und jemanden dabei erwischen. Es hört sich so, erwischen ist ja ein bisschen negativ. Ich habe dich erwischt, wie du ein Glas umgeschmissen hast, einen Apfel geklaut hast. Nein, erwischen, wie jemand anders geholfen hat. Erwischen, wie jemand einfach ein positives Wort gesprochen. Erwischen, wie jemand für anderen da war und ihm in schlechten Zeiten geholfen hat. Das tut so, so gut. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Gemeinde eine Kultur des Wohlwollens, des Wertschätzens, des Achtens und des Ehrens haben. Wir haben da so die ersten Schritte gemacht, aber das Gute ist, wir haben auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und dass wir einfach da weiter dranbleiben. Weil dann können wir auch mit unterschiedlichen Themen in Einheit zusammenbleiben. Und die praktische Anwendung für dich, überleg doch einfach mal die nächste Woche. Such dir mal eine Person aus, kannst du dir jetzt merken oder gleich aufschreiben oder vielleicht fällt sie dir später ein, der du dieser Woche nach Vers 29 sagst, ich möchte ein gutes Wort haben, weil die Person es braucht. Und dir einfach sagen, was etwas Hilfreiches und etwas Ermutigendes. Ich will jetzt nicht mit drei Personen anfangen, sondern einfach mal mit einer. Überlegt euch mal und nehmt diese Gedanken gleich mit. Oder einfach mal ein Kompliment machen. Und damit meine ich jetzt, vielleicht fängst du nicht mit der Person an, das ist immer so eine Sache, wo du das Einzige, was als Kompliment dir einfällt, die Jacke oder der Schal ist. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, sondern wo du sowieso eine Beziehung mit hast, wo du sagst, ich glaube, dass es dieser Person gut tut, diesen Blick zu trainieren. Punkt 3. Und das Letzte, der vierte Punkt, eifrig die Ergänzung suchen. Ich springe jetzt mal an den Anfang der Bibel, da gibt es eine Stelle. Gott, der Herr, sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir sind geschaffen zu einer, also sind als mehrere Menschen geschaffen, in Vielfalt und trotzdem zur Einheit. Wenn wir ganz an den Anfang gehen, einfach so vorstellen, da war Mose alleine. Und irgendwie ist das ja auch Mose. Ja, keiner passt hier auf, merke ich. Wie hieß der Mann? Adam, genau. Danke. Der war alleine im Garten Eden mit Gott. Das ist ja für manchen Christen so die höchste Erfüllung. Ich und mein Herr. Ja? Wir können Zeit miteinander verbringen. Wir sind, ja, wir sehen uns von Angesicht zu Angesicht. Aber Gott erweitert seinen ursprünglichen Plan und stellt die Eva dazu. Eine Ergänzung, eine Unterstützung. Und jetzt kann man ja wieder, ich versuche mich immer so da reinzudecken, ist auch cool, ne? Du bist mit der Frau, ist ja auch die Einzige, die da ist, jetzt in dem Garten und damals war man noch irgendwie entspannt, es gab nicht so den Stress, du warst auch die ganze Zeit nackt, es störte keinen. Das ist ja irgendwie auch romantisch, kann man sich das Ganze ja vorstellen. Und trotzdem sagt Gott hinterher, hey, Eva ist die Mutter aller Lebenden. Und damit beginnt die ganze Menschheit. Gott ergänzt seine Schöpfung, dass der Mensch nicht allein ist, sondern dass es viele Menschen sind. Und erweitert diesen Plan. Und ich glaube, dass es wichtig ist, oder dass wir nochmal uns klar machen, wir brauchen einander als Ergänzung. Jetzt haben wir, ich habe vorhin so ein Bild gemacht mit Bedürfnissen. Es gibt natürlich jetzt unter uns Menschen, die brauchen den ganzen Tag andere Menschen um sich herum. Ist einfach für die cool. Da tanken die auf, das finden die super. Dann gibt es jetzt andere Extreme, denen reicht, wenn sie mal in der Woche ein Telefonat führen oder mit jemandem sich so, ich sag mal, das Wichtigste austauschen. Das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Und trotzdem glaube ich, dass wir auf Ergänzung in unseren unterschiedlichen Bedürfnissen angelegt sind und so konzipiert sind für die Gemeinschaft. Und aktuell merken wir, dass der Individualismus immer extremer wird. Ich für mich finde Individualität gut. Ich bin froh, dass ich hier in einem Land, in einer Stadt lebe, wo ich denken kann und anziehen kann, was ich möchte. Ich kann mir Filme angucken, Nachrichten lesen, kann einem Beruf nachgehen und muss nicht das machen, was mir irgendwer vorschreibt. Ja, also dieser Kollektivismus ist auch extrem. Aber es ist, glaube ich, auch zum momentan sehr herausfordernd, dieser sehr ausgeprägte Individualismus, der dazu führt, dass Menschen immer einsamer werden. Ich sprach jetzt mit jemandem, die sagte mir, hör mal, ich habe echt das Problem mit meiner Freundesklicke. Wenn wir uns verabreden wollen und wir sprechen mit 2, 3 Leuten, jeder hat immer 6 Optionen offen und will sich gar nicht festlegen. Ja, du fragst mich für Freitag, ja, ist cool. Aber ich weiß noch nicht, der Dieter und der Gunther und der Paul und die Helene und der so, da sind wir auch noch mit im Gespräch. Ich muss mal gucken. Und oft sitzen die Leute doch wieder ganz alleine da. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen versteht, was ich meine. Und es ist ja auch mittlerweile zu erkennen, dass immer mehr Menschen wirklich, wirklich einsam sind. Obwohl wir in einer Zeit leben, wo wir sehr individuell unterwegs sein können. Aber ich glaube, dass ein sehr ausgeprägter Individualismus uns herausfordert und uns sogar zerstören kann und nicht dem Grundgedanken Gottes Schöpfung entspricht. Und wir hatten am Anfang dieses Bild des Körpers und es ist irgendwie doof, wenn ich mir jetzt den Arm abschneide und ihn beiseite stelle, sondern der Körper ist ein Bild, das zusammengehört. Und so sind wir auch als Menschen unterschiedlich zusammengestellt. Und Paulus schreibt das weiter. Nun hat aber Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Auch doof irgendwie, ne? Und ist das gut, dass Gott uns einfügt, wie er das will? Weil irgendwie kann uns das frei machen, aber wir haben auch manchmal Schwierigkeiten damit. Nämlich dieses Bild Haupt, Leib und Glieder kann zu 2 Problemen führen. Und Paulus spricht die hier nämlich sofort an. Das eine ist Minderwertigkeitsdenken. In der Stelle davor heißt es, wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehörte etwa deswegen nicht dazu? Wenn der ganze Leib Augen wäre, mal kurz sacken lassen, oder eben Ohren wäre, wo bleibt dann der Geruchssinn? Und wenn alle Augen sind, wo bleibt das Gehör? Wenn wir uns so fühlen, als würden wir nicht dazugehören, ist wenn man im Minderwert ist. Das ist eine Einstellung, wo wir uns selbst etwas in die Entwertung nehmen. Wir glauben, dass wir nicht so wertvoll sind wie die anderen Körperteile des Gesamtkörpers. Dann ist das keine gute Sache. Ich habe vorhin am Anfang angefangen, dass wir hier uns treffen können, weil viele, viele Menschen mitmachen. In Gemeinde ist aber immer so ein Thema, mitmachen. Ja, wir brauchen Mitmacher. Aber darum geht es heute nicht. Wir brauchen auch Leute, die das Ganze mittragen. Und vor allen Dingen geht es nicht immer um den Sonntag. Wir haben 4 Sonntage im Monat. Und da ist klar, da gibt es Leute, die Musik machen, gibt Leute, die moderieren, die predigen, die leiten. Ja, und jetzt fühlt sich vielleicht der ein oder andere minderwertig, weil man diese Menschen hauptsächlich sieht. Und das finde ich ganz, ganz schlecht. Und ich glaube, dass es eher die Frage auslösen soll, was ist jetzt mein Platz hier in dieser Gemeinde, in dem ganzen Körper, im ganzen Leib Christi, nicht nur in der einen Ortsgemeinde. Und dass wir eben diese Minderwertigkeit gar nicht brauchen. Und ich wünsche mir einfach und fordere euch heraus, wenn das bei einem so ist, und vielleicht denkt, naja, sind nur noch ein paar Leute, die was machen. Nein, das ist nicht so. Und dass wir diese Minderwertigkeit heute, jetzt bei Jesus ablegen. Denn es gibt so, so viel, was eine Gemeinde am Leben hält, was man alles nicht sieht. Ich habe ein Beispiel genommen, da drüben ist was, sehen wir hier nicht. Die ganze Woche über, die Leute, die anderen helfen, die anderen gute Wörter haben, die irgendwo einspringen, weil ein Problem gibt, das alles gehört zusammen. Und da geht es nicht immer um das, was wir sehen. Wir haben ja, und es geht weiter, dass sie in der nächsten Bibelstelle, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wir brauchen uns, lass sie noch kurz stehen bitte ein bisschen, wir brauchen uns einander. Und der Part ist, die Frage ist, wo ist mein Part, wo ich diesen Leib ergänzen kann? Wo ist der Bereich, wo Gott sagt, hey, da habe ich dich in diesen Leib eingefügt? Wisst ihr, manchmal ist es ja so, dass wir an einem, wenn wir uns begegnen, sehen wir ja die Körperteile, die uns ansprechen. Augen, ich habe von Nase gesprochen, andere gucken auf die Figur, auf die Hände, was auch immer. Kaum einer guckt auf die Leber, der Arzt. Das merken wir erst, wenn die Gesichtsfarbe sich ändert, wenn es da nicht mehr so läuft. Bauchspeicheldrüse, Magen. Vers 22, vielmehr sind gerade die scheinbar, habe ich mir extra unterstrichen, die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und das ist die zweite Sache. Das eine ist, ich kann als Christ im Minderwert unterwegs sein, ich kann aber auch hochmütig unterwegs sein. Und ich sage das mal an alle, die Verantwortung tragen, die sichtbar im Gemeindeleben unterwegs sind. Egal, in der Fußball wird das heißen, egal, wer die Tore schießt, der Star ist immer die Mannschaft. Und ich finde, dass wir das mitnehmen. Wir sind als eine Mannschaft unterwegs. Und wir brauchen einander und müssen uns einander ergänzen. Ihr seht mich hier gerade, aber wenn ich sag mal jetzt, die Techniker sieht man nicht so gut. Was würde passieren, wenn jetzt zum Beispiel oben hinter so einer, dreht euch mal um, da ist eine ganz schwarze Wand. Könnt ihr die sehen? Ja. Der ist nur scheinbar nicht sichtbar, ne? Aber der kann sich bemerkbar machen, indem es zum Beispiel hier dunkel auf der Bühne wird. Ja, dann ist relativ einfach. Wir sehen diese Person da oben nicht, aber sie kann sich bemerkbar machen. Oder da sitzt ein David und ein, genau, der hat sich auch mal bemerkbar gemacht, ja? Ihr merkt, auf einmal ist hier vorne Ende. Wir brauchen uns als Mannschaft. Wir können noch so toll hier vorne stehen, wenn da hinten mir der Saft abgedreht wird oder Licht ausgemacht wird, wird's dunkel. Und das gilt für die ganze Sache in allen Bereichen, wo wir als Kirche unterwegs sind. Wir brauchen Menschen, die für andere da sind, die ihr Haus öffnen für Kleingruppen, die für andere beten, die ein gutes Wort haben. Der Star ist die Mannschaft. Und dieses ehrenwerte Teil des Körpers, was wir manchmal sehen, ist nur die eine Wahrheit. Die scheinbar schwächeren Glieder ergänzen die Mannschaft und machen sie stark. Und ich wünsche mir, dass das ein Teil unserer Gemeinde wird. Ein Teil der ganzen Christenheit wird, dass wir als Menschen uns klar machen, wir sind eine Einheit. Auch wenn wir unterschiedlich sind. Ich spreche nicht von Uniformität oder Gleichschaltung. Aber in Jesus vereint, in dem, was uns ausmacht und uns verbindet. Und dass wir gemeinsam, jeder an seinem Teil des Gesamtkörpers, wo er unterwegs ist, das Reich Gottes dazu beitragen, dass sich das Reich Gottes ausdreht. Dass wir Menschen mit Jesus in Kontakt bringen können und gleichzeitig in der Jüngerschaft, in der Nachfolge stärken und stützen und ergänzen. Ich fasse zusammen. Erstens, es geht um Bewahrung der Einheit. Wir haben gehört, eifrig die Lüge ablegen, Wahrheit reden. Darunter verstehe ich, den anderen besser verstehen, Menschen die Erlaubnis erteilen, dass sie ehrlich mit uns umgehen können, damit wir einander mit Wahrheit in Wahrheit unterwegs sind. Zweitens, eifrig den Zorn ablegen. Wir dürfen zornig sein, wir werden verletzt, aber es ist deine Sache, es ist meine Sache, wie ich damit umgehe. Den Weg der Vergebung oder den Weg des Teufels. Raum geben für weitere negative Entwicklung. Viertens, wir brauchen einander in der Ergänzung. Und Achtung, wenn jemand sich gerade im Minderwert fühlt oder etwas hochmütig unterwegs ist, lass uns gucken, dass der eine etwas hochkommt und der andere etwas runter. Dass wir gemeinsam als Einheit unterwegs sind. Die Band kann schon mal hochkommen. Wir singen jetzt noch gemeinsam ein Lied und vielleicht überlegst du dir einfach, was dich gerade am meisten angesprochen hat. Wo Jesus irgendwo in deinem Herzen sagt, okay, diesem Punkt ist was, wo ich vielleicht drüber nachdenken soll. Oder wo ich vielleicht was, ich sag mal, einrenken muss. Und während wir das letzte Lied hören, sind dort drüben der Heiner und die Doris hinter dieser Wand und du kannst auch sagen, ich möchte vielleicht mit jemandem darüber sprechen. Oder mit jemandem einfach zusammen beten. Und vielleicht sitzt du auch hier und bist noch gar nicht so entschieden für diesen Jesus, von dem hier die ganze Zeit erzählt wird. Und du möchtest einfach einen weiteren Schritt gehen. Du hast heute etwas gehört, was das so bedeuten kann, was Nachfolge bedeutet. Das ist nicht immer alles toll, nicht immer alles einfach, aber ich möchte es nie mehr missen. Und ich lade dich ein, auch wenn du gerade zuguckst oder hier im Raum bist, kannst du auch da drüben hingehen oder mit Gott ins Gespräch kommen und einfach den nächsten Schritt in deinem Leben gehen. Und fällt mir gerade ein, wo ich Heiner sage, das ist zum Beispiel, das weiß der glaube ich gar nicht, das Thema Wohltun und Ermutigen. Ich glaube 17 Jahre her kann ich mich noch genau erinnern, wie Heiner mir einen Satz gesagt hat, der wohltuend war, der aufbauend war, den weiß ich 17 Jahre später noch. Das weißt du glaube ich gar nicht, Heiner, ne? Nee, nicht schlimm. Ich will damit sagen, mit wohltuenden Sätzen können wir ein Leben prägen und positiv einen kleinen Schritt in die richtige Richtung bringen. Lasst uns das gemeinsam uns immer wieder vornehmen, gemeinsam unterwegs zu sein, mit Jesus verbunden sein in unserer Unterschiedlichkeit. Ich möchte mit uns beten und vielleicht könnt ihr aufstehen, wenn das gesundheitlich kann. Und genau. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass du uns hilfst, in der Nachfolge zu wachsen, dass du uns hilfst, so zu leben, wie du es dir vorstellst. Nicht, weil du uns über uns bestimmen möchtest, weil du uns irgendwie in eine Richtung bewegen willst, sondern weil du weißt, was für uns gut ist. Für jeden hier im Raum. Du weißt gerade, was wir brauchen. Du weißt, was uns beschäftigt. Du weißt, wie wir uns gerade fühlen, welche Emotionen in uns sind oder welche Bedürfnisse da sind. Und da bin ich dir so dankbar für. Du hast das so oft vorgemacht, wie du mit Menschen ins Gespräch gekommen bist. Jetzt konntest du direkt ins Herz sehen. Du wusstest, was gerade los war. Wir müssen das irgendwie erkennen, indem wir ja, eine Beziehung pflegen, Gemeinschaft haben, uns Fragen stellen und zuhören und uns Zeit nehmen. Und da möchte ich dich darum bitten, Herr, dass wir diese Einheit als Christen bewahren können. Wir brauchen sie nicht krampfhaft erstellen, wir brauchen sie nicht irgendwie aufrichten, das hast du alles schon getan. Aber ich möchte dich bitten, dass wir als Einheit durch die nächsten Wochen, Monate, Jahre unterwegs sein können. Und ich möchte dich für diese Gemeinde, aber auch für viele, viele Gemeinden hier im Umfeld und auf der ganzen Welt bitten. Für die Christen, du siehst, wo gerade Unklarheiten sind, Entzweiungen sind, wo Verletzungen sind. Und es tut mir irgendwie weh, das zu beobachten. Und ich möchte dir danken, dass du uns hilfst, dass wir uns irgendwie immer neu an dir ausrichten können. Danke, dass du da bist. Danke für dein Wort, danke für deine Liebe und deine Begleitung. Amen.